Schwestern und Brüder, vielleicht ist das die Frage aller Fragen. In der Gesellschaft, in der Familie, in der Politik, in der Kirche, im Freundes- und Bekanntenkreis. Die Frage danach, wer hat's denn zu sagen? Wer darf denn bestimmen? Wer ist denn der, auf den man hören muss oder wer meint, der zu sein, wer es eben endgültig zu sagen hat? Und dann kommt es auch noch darauf an, Schwestern und Brüder, einmal nachzuschauen und nachzuhorchen, warum denn Leute meinen, dass diese Person es zu sagen hat. Da ist die Frage nach dem Geschlecht leider Gottes oft genug eine, die wir immer wieder haben. Wenn ich mir vorstelle, in der Arbeitswelt, dass Frauen immer noch weniger verdienen als Männer. Wenn ich wahrnehme, dass in manchem Familienkonstrukt, und da können Sie ja bei sich selber auch mal schauen, manche Schwestern und Brüder sehr wohl miteinander darum ringen, wer denn wohl, dann auch eben warum es irgendwie besser bei den Eltern hatte. Und da ist es sicherlich auch in unserer Kirche, wo Frauen aus ganzen Aufgabenfeldern herausgeschnitten sind, weil sie als Frauen dazu nicht in die Lage gesetzt zu sein scheinen. Nicht umsonst hat in einem großen Interview Bischof Overbeck aus Essen vor kurzem sehr deutlich gesagt, dass er wahrlich nachdenklich darüber ist, ob denn wirklich ein Weiheamt sich an einem Y-Chromosom festmachen könnte. Schwestern und Brüder, woran mag das alles liegen, dass man festlegt, wer es zu sagen hat? Geschlechterfrage, aber auch die Bildungsfrage und dabei manchmal auch die Überlegung, wer denn die Chance hat, an Bildung zu kommen. Aber eben auch, ob man ein richtiges, ein opportunes Leben führt, die Lebensform, die man eingegangen ist, ob sie denn anerkannt und richtig ist und ob die Menschen einen deswegen anerkennen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, die Frage bleibt die Frage aller Fragen, wer hat's denn zu sagen, wer hat's denn zu bestimmen und warum macht das so sein? Überraschend ist es für uns als Christinnen und Christen, dass Gott sagt, dass für ihn alle Menschen, alle Wirklichkeiten gleich wertvoll sind. Und dafür macht es Sinn, einmal in die Lesung hineinzuschauen, wie wir sie eben gerade von der Lektorin vorgetragen bekommen haben. Im Buch der Weisheit hören wir Verse, die das Verhalten Gottes zu seiner Schöpfung thematisieren. Verse, die dem König Salomo zugeordnet, zugeschrieben sind. Und in diesen Versen wird recht deutlich, dass Gott alles liebt. Denn Gott, der alles geschaffen hat, hätte das, was er nicht liebt, so sagt dieser Lesungstext, erst gar nicht geschaffen. Alles, was da ist, vor Gott gleich geliebt. Das ist eine Aussage, die unfassbar wertvoll und wichtig ist. Und wenn es darum geht, wie Gott denn damit umgeht, wenn irgendwas schiefläuft, wenn er letztendlich merkt, dass seine Schöpfung in die falsche Richtung geht, dann macht dieser Lesungstext deutlich, dass Gott dann nicht mit dem Holzhammer draufhaut, sondern dass er mahnt und dass er erinnert und dass er sich aus tiefstem Herzen wünscht, dass der Mensch, dass seine Schöpfung, dass das Geschöpf sich von alleine dem entgegen wieder umwandelt, was seine Bestimmung ist und was seine Aufgabe auf Gott und zum Leben hin ist. Aber Schwestern und Brüder, die Frage danach, wie denn dieser Gott dann wirklich bestimmt und beschließt und gar regiert, ich finde, sie bleibt bei der Frage aller Fragen, wer es denn zu sagen hat, für uns als Christinnen und Christen auch unfassbar spannend. Gott regiert, und das dürfen wir ganz tief aus dem Evangeliumtext hören, aus Barmherzigkeit. Da macht es Sinn, noch einmal einen guten Blick auf Zachäus zu werfen. Ich kann mir gut vorstellen, dass ganz viele von uns, die wir hier versammelt sind, gerade die Geschichte von Zachäus auf dem Baum sehr bekannt haben. Im Kindergarten, in der Grundschule, in der Schule immer wieder gehört, in Bilderbüchern, in Kinder- und Jugendbibeln. Die Geschichte, sie ist ganz bekannt. Zachäus wird eigentlich in der Heiligen Schrift wahrlich nicht positiv dargestellt. Er ist klein, er wird nicht gemocht, er schafft es sogar noch, sich dadurch unbeliebt zu machen, dass er das Geld eintreibt für die Feinde seines Volkes. Und er schafft es sogar noch mehr Eigenwilliges und Negatives für uns heute zu machen, indem er nämlich, trotzdem er schon mal das Geld für die Feinde einsammelt, er es auch noch hinbekommt, dass er einen nicht unerheblichen Teil in die eigene Tasche wirtschaftet. Wirklich ein unangenehmer Mensch, eine unangenehme Gestalt und Persönlichkeit. Und dann schauen wir darauf, wie Jesus von Nazareth mit diesem Zachäus umgeht. Oder vielleicht manchmal sogar, was er nicht tut. Jesus hält Zachäus keine Strafpredigt. Er steht nicht mit erhobenem Zeigefinger unter dem Baum und erzählt ihm die ganze Zeit, was er denn alles Schreckliches getan hat. Jesus von Nazareth schaut Zachäus an. Er blickt ihn an. Und er will mit ihm Begegnung haben. Er ist schon fast ein bisschen unhöflich, könnte man sagen, weil er sagt, ich muss in deinem Hause heute zu Gast sein. Eine Form von Begegnung wird aufgemacht, die sich einer besonderen Qualität erinnern darf. Denn Jesus von Nazareth beurteilt und verurteilt Zachäus nicht. Durch all das, was Jesus tut, geschieht etwas in Zachäus. Ganz freiwillig ändert er seine ganze Lebenswirklichkeit, wandelt sich total. Im Grunde genommen, wenn wir ganz ehrlich sind, mir geht das ganz lange schon nach, übertreibt es Zachäus ja fast. Wenn wir uns ganz objektiv mal vorstellen, die Hälfte seines Vermögens gibt er jetzt erst einmal an Arme und dann will er auch noch all denen, denen er zu viel abgenommen hat, das Vierfache zurückgeben. Also eigentlich viel mehr, als er rein rechnerisch haben kann, gibt er wieder ab. Aber ganz freiwillig ändert er die Richtung. Ganz freiwillig ändert er die Richtung seines Weges wieder hin auf Gott selber. Die Frage für uns Christinnen und Christen, Schwestern und Brüder, sie bleibt. Wer darf denn bestimmen? Und wie darf er bestimmen? Das, was die biblischen Texte heute sagen, ist, für uns als Christinnen und Christen, wenn wir Gott folgen wollen, sind alle menschlichen Geschöpfe, ist alles, was Gott geschaffen hat, von Gott gleich geliebt. Und überall da, wo etwas bedacht werden soll, geht es nicht um die Verurteilung, sondern es geht um die Begegnung. So sollen wir als Christinnen und Christen handeln. So sollen wir als Christinnen und Christen leben. Und jetzt könnte man wunderbar die Bibel zumachen, die Predigt beenden und mit einem irgendwie guten Gefühl nach Hause gehen. Ich möchte aber trotzdem mit Ihnen auch noch in die Realität der digitalen und analogen Welt unserer Zeit hineinblicken. Wenn ich mir in den verschiedenen Internetforen manchmal anschaue, wie mit Politikerinnen und Politikern umgegangen wird, die ihre Meinung sagen, dass sie Angst um Leib und Leben haben müssen, dass sie aufs Unflätigste beschimpft werden. Wenn ich wahrnehme, wie in manchen christlichen Foren Christinnen und Christen über andere Christinnen und Christen herziehen, dass man nur rot werden kann, ob der peinlichen Berührtheit dieser unfassbaren Art und Weise der unflätigen Beschimpfung und des Infragestellens, ob denn jemand noch rechtgläubig und bei Gott ist oder ob er nicht aus der Kirche austreten sollte und weg sein sollte. Dann denke ich mir immer, dass diese biblischen Geschichten des heutigen Sonntags diese Christinnen und Christen scheint nicht erreichen. Nun muss man auch ganz ehrlich sagen, das geschieht nicht nur in digitaler Welt. Wenn ich mitbekomme, wie Christinnen und Christen untereinander sich manchmal unterhalten und auch da in den heftigen Diskussionen sich gegenseitig die Rechtgläubigkeit absprechen, ich dann sogar wahrnehmen muss, weil es berichtet wird, dass Bischöfe in Predigten, die sie halten, ihre bischöflichen Mitbrüder niedermachen und alles, was sie sagen, als schlecht bezeichnen, weiß ich eben nicht, ob die Unkenntnis dieser biblischen Texte nicht vielleicht eben nicht vor mancher Weihe ihr Stoppschild sieht. Schwestern und Brüder, es geht nicht nur in unserer Kirche und in der Politik so, es geht in der ganzen Gesellschaft so, dass diese Form des, wer es zu sagen hat und wie wir miteinander umgehen, neu gelernt und neu wahrgenommen werden muss. Wenn ich mir anschaue, wie es mit armen Menschen in unserer Gesellschaft so geht, wenn alte Menschen im Alter wirklich Armut erleben, wie mit ihnen umgegangen wird, wie sie eben nicht wertgeschätzt werden. Wenn ich mich wirklich mit Abscheu, gebe ich ehrlich zu, abwenden muss, wenn manche politischen Richtungen die Fluchtgeschichten von geflüchteten Menschen so darstellen, als handele es sich dabei um einen zu terminierenden Sommerurlaub. Wenn man sagt, ja, wenn hier irgendwas in Deutschland entsprechend positiv gemacht wird, dann machen sich ganz viele Menschen auf der anderen Seite der Welt auf den Weg, um bei uns anzukommen. Als ob die Menschen in Afrika, in Syrien, in all den anderen Krisenländern unserer Welt darauf warten, irgendwo nett sitzen, wenn die Überfahrt bequem ist. Das ist doch nicht die Realität. Wie gehen wir denn miteinander um? Wie nehmen wir denn wahr, dass Menschen meinen, sie hätten es zu sagen? Wie nehmen wir das wahr als Christinnen und Christen? Ich glaube, liebe Schwestern, liebe Brüder, das Gleiche können wir uns auch noch vor Augen führen, wenn es um den Erhalt unserer Schöpfung geht. Wir können doch nur dankbar sein, wenn Schülerinnen und Schüler uns die Augen öffnen und damit dafür kämpfen, dass ihre Zukunft überhaupt noch eine Zukunft hat, wenn sie eben dafür Sorge tragen, dass uns die Augen geöffnet sind dafür, dass die Schöpfung Gottes so gefährdet da ist. Und wenn ich dann manchmal mitbekomme, wie mit Schülerinnen und Schülern umgegangen wird, sowohl von Politikern als auch von anderen Menschen in der Gesellschaft, wie man ihnen eben nicht ernstnehmend abnehmen möchte, dass sie wirklich für eine Zukunft kämpfen, dann erschrickt mich das und lässt mich als Christ deutlich auf die Texte, auf die Wirklichkeit, auf die Wahrheit und das Fundament der christlichen Botschaft schauen. Wenn es darum geht, dass Gott seine ganze Schöpfung gleich liebt. Und wenn Gott uns in Jesus Christus wahr werden lässt, dass er nicht verurteilt, sondern dass er Begegnung wünscht. Vielleicht müssen wir dem Beispiel Jesu in der Zachäus-Geschichte, in unserer Geschichte, in unserer Zukunft viel häufiger folgen. Vielleicht müssen wir viel häufiger durch die Geschichte gehen, durch unsere Lebenswirklichkeit gehen und hinaufschauen auf die Maulbeerbäume, die am Straßenrand stehen, um die anzublicken, die in Fragen da sind, um die wirklich zur Begegnung hinzubringen, die vielleicht sich abwenden von einer Botschaft, die vom Leben spricht. Denn das, liebe Schwestern, liebe Brüder, ist uns Auftrag von Gott. Zum Leben zu führen, zu ihm zu führen und wahr werden zu lassen, was sein Auftrag ist, auch in unserer Welt. Amen.